They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Mein Name ist Lorenzo Ligresti. Ich bin noch ein bisschen angenockt, müdigkeitstechnisch und auch emotional, ehrlicherweise, vom All-Star Weekend, weil das mal wieder ein ziemlicher Bummer war. Umso mehr habe ich es quasi gebraucht, psychisch. Ich habe mich darauf gefreut. Ich habe darauf hingearbeitet, ihn endlich wieder vor mir zu sehen. Julius Schubert, einen wunderschönen guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen. Geht mir ähnlich. Das ist eine der Folgen, auf die ich mich in der Vorbereitung mit am meisten gefreut habe. Eine Folge, auf die ich mich schon seit Wochen freue. Dazu vielleicht gleich noch mehr. Und kann es kaum erwarten, die nächsten 2 Stündchen ungefähr mit dir über ein sehr interessantes Thema zu diskutieren.
Ich bin auch sehr tatsächlich gespannt irgendwo auch, weil das Thema, das wir heute bearbeiten wollen, das ist auf deinem Mist gewachsen. Das hört sich so negativ an. Das war deine Idee. ist auf deinem Mist gewachsen. Toll, hast uns eingebrockt hier die Suppe.
Tja.
Es war auch für mich in der Vorbereitung sehr interessant, aber ich weiß ehrlicherweise immer noch nicht so ganz hundertprozentig, in welche Richtung das heute gehen wird. Da bin ich sehr gespannt. Und ich würde dir dann auch dementsprechend die Zügel ein bisschen übergeben. Ja, vielleicht mache ich auch mal ein Päuschen zwischendurch, machen wir was zu essen. Schauen wir mal, je nachdem, wie passioniert du dann in deinen Ausführungen sein möchtest. Vorher haben wir aber die Headlines, wie jede Woche. Achso, wollen wir grob anteasern, worüber wir sprechen? Oder lassen wir den Cliffhanger ein bisschen an der Klippe hängen?
Genau, mit den Headlines starten und dann können wir reingehen. Heute bin ich dran. Meiner Headline und diese lautet: Mike Conley ist der vielleicht unterbewertetste Spieler der NBA, nachdem man bei Derek White nicht mehr von unterbewertet reden kann, weil der Mann mittlerweile so im Hype ist, dass unterbewertet vielleicht nicht mehr so ganz zutrifft. Mike Conley hat sich mit den Minnesota Timberwolves vor wenigen Tagen auf eine Vertragsverlängerung geeinigt. 2 Jahre, 21 Millionen US-Dollar. Und diese Gelegenheit wollte ich einfach nochmal nutzen, um diesen Mann zu appreciaten und das zu loben, was er seit Jahren auf dem NBA-Parkett macht. Es ist kein Zufall, dass Teams gut spielen, wenn Mike Conley bei ihnen auf dem Parkett steht, spielt eine fantastische, hocheffiziente Saison und ist generell einfach einer der besten Shooter der NBA. Wir haben letztens in unserem Fragen-Podcast über die 5 besten Schützen der NBA geredet. Mike Conley ist nicht sehr weit weg, einer der besten 5 Schützen der NBA zu sein. Ich würde sagen, der Mann ist ein Top-10-Shooter in der NBA. Alleine, wenn wir ein bisschen auf seine Shooting-Splits gucken, trifft 45% seiner Dreier dieses Jahr, trifft 60% aus den Ecken, 44,2% seiner Pull-Up-Dreier, über 46% seiner Catch-and-Shoot-Dreier, 94% seiner Freiwürfe. Das sind komplett geisteskranke Quoten, 11 Punkte und 6 Assists im Schnitt pro Abend für Minnesota und das bei einem 134er Offensive-Rating, 65% to Shooting. Wenn wir über den Erfolg Minnesotas bisher reden, die alle Erwartungen übertreffen, reden wir natürlich über Edwards Breakout, über Rudy Gobert's Defensive Player of the Year Campaign. Aber wir müssen auch über ihren Starting Point Guard Mike Conley reden, der eine absolut überwältigende Saison spielt. Auch weiterhin einer der besten Point of Attack Guard Defender der NBA ist. Ein klasse Playmaker, jemand, der Defenses im Pick and Roll sezieren kann, der am Ball werfen kann, abseits des Balles werfen kann. So jemanden zu bekommen für 2 Jahre, 21 Millionen Dollar, ist ein extrem guter Value. Die Wolves müssen trotzdem aufpassen, wenn es um ihre Ausgaben geht. Ich meine, man hat...
Sag da mal noch nicht zu viel, das ist nämlich meine Headline.
Ach so.
Also offensichtlich hatten wir einen sehr ähnlichen Gedankengang bei der Conley Extension.
Ja, da muss ich da jetzt gar nicht so viele weitere Ausführungen machen. Man ist jetzt nicht durch diesen Conley-Deal in Bredouille geraten, sondern die Sorgen in Richtung neues CBA, die hatte man schon vorher. Daran hat dieser Conley-Deal jetzt nichts geändert, der halt ein klasse Deal ist. Also Minnesota hat finanzielle Probleme, sind jetzt größer geworden, obwohl man einen sehr guten Deal jetzt eingefädelt hat, wenn es einigermaßen verständlich ist. Aber was Mike Conley auf dem Parkett macht, sollte mehr gelobt werden und ich finde, nicht viele Leute reden darüber.
Absolut richtig, kann ich voll unterschreiben. Conley, jemand, der. Ich habe das gerade jetzt nebenher noch nachgeschaut und es wundert mich ein bisschen, dass sich das statistisch nicht so sehr niederschlägt, wie ich gedacht hätte. Ich finde, der Eye-Test sagt dir, Mike Conley ist der Strippenzieher dieser Offense in gewisser Weise. Ohne ihn hat man oft das Gefühl, dass die Offense komplett in den Keller geht. Die Offense, die ja, wahrscheinlich liegt es auch daran, generell statistisch nicht so geil ist bei den Wolves. Aber die Offense ist tatsächlich mit ihm auf dem Feld minimal schlechter als ohne ihn, was vielleicht daran liegt, dass er dann doch relativ viel gegen Anthony Edwards gestaggert wird und Edwards Offensive Plus Minus ist bei plus 12,1, also komplett in krassen Dimensionen. Er hat aber On-Off-Differential insgesamt plus 3,5, also die Wolves sind pro 100 Ballbesätze 3,5 Punkte besser mit ihm auf dem Feld als ohne ihn. Das ist der drittbeste Wert im Team hinter Edwards, dem Superstar, und Gobert, dem defensiven Superstar. Das sagt schon auch viel aus über das Standing, das er in diesem Kader hat. Und auch, also spielerisch bin ich voll dabei, kann ich alles unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Die Vertragsgeschichte, wie gesagt, das ist meine Headline. Ich habe jetzt gerade spontan geschaut, weil ich mir dachte, dass du dann gleich im nächsten Gedankengang in so eine Richtung gehen wirst. Ich hatte mir ein paar andere überlegt, mir die Frage gestellt, muss man sich Sorgen um die Nuggets machen? Bin dann aber relativ schnell zum Schluss gekommen. Nee,
Nein.
wahrscheinlich nicht. Die Warriors haben eine krasse Defense, seit sie Draymond Green als Center starten lassen. Da habe ich aber gesehen, da hast du ein Video zu gemacht. Ich habe es mir zwar nicht angeschaut, aber ich denke mal, das wird ziemlich genau das sein.
Naja, gar nicht mal
Ja?
so. Also es
Okay, alles klar.
ging schon um Draymond als defensiven Angabe. Es ging in dem Video vor allem um seine Offensive, dass er halt
Na,
offensiv
okay.
unersetzlich ist, gerade weil ich hatte gesehen, dass Steph Curry irgendwie in der Zeit von der Suspension irgendwie 21 Punkte pro Spiel bei 40% aus dem Feld und dann seitdem Dre wieder da ist, irgendwie 33 bei 50% Dreiern und also geisteskranken Stats und hab mir mal ein bisschen anguckt, woran das vielleicht liegen könnte. Also 80% dieses Videos waren Offense, aber natürlich auch defensiv
Ja,
verändert
okay.
der Mann alles. Aber ja, red weiter.
Na, in dem Fall schaut es euch nicht an. Ich hatte mir dann, es kam jetzt natürlich die News noch nach dem All-Star-Break, dass die Nets Jacque Vaughn, wie auch immer, ihn gefeuert haben. War mir aber auch ein bisschen langweilig, darüber zu reden, weil also in Brooklyn läuft gerade sowieso gar nicht, also nicht viel rund und ob die jetzt den Coach haben oder einen anderen Coach.
Worüber wir auch hätten reden können, und ich glaube, da hat noch niemand drüber geredet, wie man das All-Star-Game fixen könnte.
Stimmt. Das ist eine gute Idee.
Ich glaube, wir wären die Ersten.
Ich habe was gesehen, also ich habe dein Video mir angeschaut und habe mich deswegen dann auch dagegen entschieden, da eine Headline draus zu machen, weil das
Ja.
erstens, glaube ich, generell ausgelutscht und zweitens, ja, ich habe auch irgendwo die Hoffnung aufgegeben. Also ich glaube, so Dunk-Contest-Formate, ich habe gesehen, es gibt einen so
Gut,
professionellen
reden wir rüber.
Dunker. Ja, wir reden doch drüber.
Reden
Der hat
drüber.
irgendwie einen Insta-Post abgesetzt mit ein paar krassen Dunks, die er gerne hätte sehen wollen, bla bla. Und hat dann gesagt, so er selber will zwar nicht im Dunk-Contest sein, aber als Idee, dass professionelle Dunker die Dunk-Contest-Contestants coachen. Das fand ich ganz geil. Oder andersrum gedacht, dass es halt wirklich NBA-Superstars suchen sich einen professionellen Dunker aus und sponsern den quasi. Oder so rum. Ja, ich glaube, es war irgendwie fast schon ein Schritt in die falsche Richtung mit Jaylen Brown dieses Jahr, weil es war, okay, cool, ein Star ist endlich mal wieder dabei, ein All-Star, der hat Bock, der gibt sich die Blöße. Naja, im Endeffekt hat er halt genau das gemacht. Also das war schon ziemlich traurig, was Jaylen Brown da veranstaltet hat, meiner Meinung nach. Vor allem mit diesem Michael Jackson-Handschuh. Ja, herzlichen Glückwunsch, du hast einen Handschuh angezogen. Ja, dann mach, also, wenn er jetzt so eine MJ-Tanzeinlage oder
Wenn er da
zum Beat vom Thriller oder
gemoonwalkt
so, aber der hat halt einfach nur einen Handschuh angezogen. Naja. Und die Geschichte mit dem All-Star-Game-Effort, ja, pump halt Geld rein. Ich glaube, das ist wirklich die einzige Chance. Gib den Spielern irgendeinen Grund, dass sie da Bock drauf haben. Aber gut. Ja. Deswegen, also allesamt Headlines, die ich mir überlegt hatte, aber irgendwie dann doch nicht, weil war mir alles zu langweilig und deswegen bin ich bei Minnesota gelandet, weil, du hast gerade gesagt, Conley Extension, der ist jetzt nächstes Jahr auch noch in den Büchern für, was auch immer das dann sind, 10 Millionen, 11 Millionen, also die Hälfte von diesen 21 halt. Und das wird bedeuten, also wir haben ja ab und zu schon mal drüber geredet, Naz Reid hat einen neuen Vertrag bekommen gehabt jetzt in dieser Offseason. Es ist aber nicht nur Naz Reid, die Edwards-Extension wird reinkicken, die Towns-Extension wird reinkicken, die Jaden McDaniels-Extension wird reinkicken und dann sind die Wolves plötzlich inklusive Conley bei knapp 190 Millionen Dollar in den Büchern für 11 Spieler für die kommende Saison. Und da ist ein Kyle Anderson noch nicht mit dabei, der Free Agent wird im Sommer und da ist ein Monte Morris, den man jetzt geholt hat, nicht mit dabei, der auch Free Agent wird im Sommer. Das ist viel. Das ist richtig, richtig viel für eine Franchise, die in der Vergangenheit erstens generell nicht dafür bekannt war, Geld in die Hand zu nehmen und zweitens nicht dafür bekannt war, erfolgreich zu sein, um rechtfertigen zu können, dass sie Geld in die Hand nehmen. Ich habe das im Low Post gehört und fand es. Die Minnesota Timberwolves haben 35 Saisons in der NBA verbracht in ihrer History. Kleine Trivia am Rande, willst du raten, in wie vielen dieser 35 Saisons sie es geschafft haben, eine Playoff-Serie zu gewinnen?
Drei.
Die Antwort ist eins. Und zwar 2004, als man mit, war das Garnetts MVP-Saison, glaube ich? 2004 ist man mit Garnett bis in die Western Conference Finals sogar gekommen. Ansonsten, das ist das einzige Jahr in der Franchise-Geschichte, in der man eine Playoff-Serie gewonnen hat. Wir hoffen mal, dass sich das jetzt ändern wird, aber ich habe meine Headline noch gar nicht gesagt. Meine Headline ist, wie die Minnesota Timberwolves nächstes Jahr aussehen, hängt sehr stark davon ab, wie sie dieses Jahr in den Playoffs performen. Und das ist wahrscheinlich jetzt kein Hot-Take, das ist bei den meisten Teams so. Wenn ein Team sehr enttäuscht, werden wahrscheinlich Moves angestrebt im Sommer. Wenn ein Team die Erwartungen übertrifft, dann macht man weiter. Aber bei diesem Team, wie gesagt, 190 Millionen stand jetzt in den Büchern. Das ist ungefähr das Level, auf dem die Second Apron sein wird. Nicht Luxussteuergrenze, Second Apron. Und wir reden auch seit Monaten drüber, was das alles bedeuten kann für solche Teams. Nicht nur Luxussteuer, sondern eben auch enorme Restriktionen, was Team-Moves angeht. Man muss dazu sagen, das könnten sie im Laufe der Saison noch fixen. Also wenn ich diese Regelung richtig verstanden habe, kommt es nicht darauf an, wie viel du am Anfang der Saison auf den Büchern hast, sondern am Ende. Also du kannst dieses Ganze, dass Picks eingefroren werden und dass du keine Gehälter kumulieren kannst für Trades und so. All das könnte man, dem könnte man noch aus dem Weg gehen im Laufe der Saison. Und es gibt ja so neue Luxussteuerraten, Luxussteuersätze. Die treten erst 2025, 26 in Kraft. Also ich könnte mir schon auch das Szenario vorstellen, unabhängig jetzt vom Playoff-Erfolg, dass die Wolves sagen, okay, jetzt machen wir mal das eine Jahr und zahlen das Geld und dann schauen wir mal, wie es aussieht. Aber, übrigens, zu diesen 190 Millionen könnten noch 7 dazukommen, wenn es Anthony Edwards in eines der All-NBA-Teams schaffen sollte.
Was sehr wahrscheinlich ist.
Es ist wahnsinnig viel Geld für ein Team, bei dem sich jetzt erst zeigen wird, wie playoff-tauglich es ist. Und sollte der Worst Case eintreten und die Wolves in der ersten Runde ausscheiden, oder sollte ein trotzdem noch ziemlich schlechter Case eintreten und die Wolves in der zweiten Runde deutlich ausscheiden, gegen wen auch immer, dann muss man sich, glaube ich, schon wirklich sehr genau fragen im Sommer, ob man bereit ist, so tief in die Tasche zu greifen für so ein Team. Andersrum, ich habe es gerade gesagt, eine Saison von 35 überhaupt eine Playoff-Serie gewonnen. Wenn die Wolves jetzt plötzlich in den Conference-Finals stehen und dort in 7 ausscheiden oder sogar in die Finals kommen oder, Gott bewahre, sogar den Titel gewinnen, dann wird wahrscheinlich, das ist ja auch eine neue Ownership-Group, werden die Owner wahrscheinlich im Sommer sagen, hey, geile Sache, weiter geht's. Anthony Edwards, Rudy Gobert, Karl-Anthony Towns, beste Männer, Attacke. Das ist dann vielleicht eine andere Geschichte. Aber wenn das nicht so kommt, und wir werden nächste Woche, haben wir uns schon entschieden, ein bisschen über das Contender-Rennen und die Contender-Landschaft in der NBA sprechen und Fragezeichen, die wir bei den jeweiligen Teams haben. Ich weiß nicht, wie optimistisch wir sind aktuell, was die Wolves angeht. Also ich weiß, wie optimistisch ich bin. Ich weiß nicht, wie du es bist. Ich würde es aber sagen, lass uns das vertagen auf nächste Woche. wenn das nicht so läuft, wie man sich das jetzt erhofft in diesen Playoffs, dann kann es gut sein, dass dieses Team im Sommer drastisch umgekrempelt werden muss.
Ja, auf jeden Fall. Wenn wir uns überlegen, woran, also an welche Schrauben man dann drehen kann. So viele fallen mir denn nicht ein. Man wird nicht Anthony Edwards traden. Man wird Probleme haben, Gobert für dieses Geld loszuwerden. Dann hast du Spieler wie Naz Reid und Jaden McDaniels, die man sicherlich abgeben kann, aber deren Gehälter halten sich noch in Grenzen, wenn man es vergleicht mit einem Spieler wie Karl Anthony Towns, bei dem man dann relativ schnell landet. Und das wäre dann der, ich denke, da sind wir uns auch einig, bei dem es dann wahrscheinlich darauf hinausläuft, dass er derjenige ist, den man dann abgeben würde. Und das könnte so ein kleines NBA-Beben auslösen. Also ich bin sehr gespannt, wie lange die Timberwolves das noch machen können, so viel Geld auszugeben. Und ob man dann vielleicht irgendwann an dem Punkt ist, dass man sagt, okay, jetzt müssen wir die Reißleine ziehen. Jetzt müssen wir ein bisschen sparen und gucken, was man vielleicht für einen Karl Anthony Towns bekommt. Aber ja, mal schauen.
Wobei, ich weiß nicht, ob das ein Hot Take ist, aber wenn ich mir jetzt die beiden so anschaue und auch die Verträge anschaue, ich glaube, es könnte gut sein, dass Rudy Gobert im Sommer einen höheren Trade-Wert hat als Towns. Also klar, Towns spielt eine geile Saison, meiner Meinung nach zu Unrecht jetzt All-Star geworden, aber das steht auf einem anderen Blatt. Trotzdem, gute Saison, aber eben als klare zweite Option offensiv, als jemand, der nicht allzu viel Verantwortung trägt, defensiv. Und, wie gesagt, Extension kickt rein, nächste Saison 49 Millionen im Vergleich zu Goberts knapp 44. 2025/26 hat Gobert eine Spieleroption 46,7. Das Spoiler, die wird er ziehen. Towns hingegen 53 Millionen und dann nochmal ein Jahr mit 57 Millionen und dann eine Spieleroption mit 61 Millionen. Also vertragstechnisch ist das vielleicht, also klar, Towns ist 3 Jahre jünger, aber vertragstechnisch ist das schon sehr happig. Und bei Gobert, nach dieser Saison, die er jetzt gespielt hat, wahrscheinlich Defensive Player of the Year, seinen Ruf, glaube ich, also es wird jetzt auch in den Playoffs drauf ankommen, aber seinen Ruf ziemlich wieder aufpolieren können, denke ich. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es da das ein oder andere Team gibt, das sich fragt, hey, wir brauchen eine geilere Defense. Keine Ahnung, Dallas oder so. Na gut, das ist wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich. Aber so, ja, glaubst du, dass Towns...
Ich sag nicht unbedingt, dass Towns einen höheren Marktwert hat, auch wenn ich das jetzt nicht ausschließen will. Aber ich glaube, dass wenn die Wolves sich überlegen, okay, mit wem wollen wir weitermachen und wen würden wir abgeben, dann würde die Entscheidung relativ schnell auf Karl Anthony Towns fallen.
Ja, okay, da bin ich dabei. Auch wegen des Vertrags, glaube ich.
Auch wegen des Vertrags und ich weiß nicht, inwiefern man das da dann mit reinzählt, aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass wenn wir das mit in Betracht ziehen, was man bezahlt hat für Rudy Gobert, das kriegt man nicht wieder. Also da kann Gobert noch so gut spielen, man wird nicht das bekommen, was man für ihn abgeben hat, da bin ich mir relativ sicher. Und alleine, dass man dann deswegen ihn nicht wieder abgibt, damit halt es nicht so ist, dass man sagt, okay, wir haben 5 Erstrunden-Picks oder wie viel auch immer abgegeben, wir haben jetzt das und das zurückbekommen, deutlich weniger. Das sieht halt dann irgendwo blöd aus. Und ich kann mir halt vorstellen, dass man mit Edwards als offensiven Anker und Gobert als defensiven Anker dann langfristig was aufbauen möchte und dass halt Karl Anthony Towns dann derjenige ist, den man lieber abgibt aus spielerischen Gründen und aus vertraglichen Gründen. Wer jetzt zwangsweise mehr Wert für Teams auf dem freien Markt dann hat, im Rest der NBA, das weiß ich nicht. Kann durchaus sein, dass Rudy Gobert da mehr Wert hat, aber kann mir halt auch genauso gut vorstellen, dass es genug Teams gibt, die sagen, wir sind in Karl Anthony Towns davon weg, Meister zu werden. Und du hast Dallas gerade als Beispiel gedacht, wenn ich Dallas bin, weiß ich nicht, ob ich da lieber Gobert dann hätte, als einen Karl Anthony Towns.
Ein letzter Gedanke noch. Du bist halt in Minnesota. Also klar, irgendwann fangen dann die Gedanken an, die du haben musst, wenn du einen jungen Superstar hast. Okay, dann doch nochmal Erfolglosigkeit, wie lange macht er das mit und bla bla bla. Aber ich glaube, du bist insgesamt dann doch noch in einer ziemlich komfortablen Lage, weil du hast einen 22-jährigen Superstar, den du ab der kommenden Saison auf jeden Fall für 5 Jahre unter Vertrag hast, der jetzt schon zumindest mal einen All-NBA-Case hat, und bei dem man sich gut vorstellen kann, dass er das über die nächsten Jahre sich noch weiter steigern kann. ob er jetzt deine Nummer 1 sein kann von einem Contender, das ist eine Diskussion für einen anderen Tag, aber du hast diesen Guy schon mal. Da würde die halbe Liga sehr, sehr viel für tun, den überhaupt mal zu haben. Jagobert ist 31, Towns ist 28. Conley wird dann jetzt mit diesem neuen Vertrag in seine Age 37 Season gehen. Also klar, dieses Team ist im Win-Now-Modus. Aber selbst wenn es jetzt nicht so funktioniert, wie man sich das ausmalt, hast du noch, also du hast Zeit. So, dann kannst du doch den einen oder anderen wegtraden. Nochmal ein, zwei Jahre einen Schritt zurückgehen und dann nochmal angreifen, wenn Edwards vielleicht näher dran an seiner Prime ist. Im Großen und Ganzen stehen die Timberwolves, glaube ich, so gut da wie vielleicht noch nie seit den frühen Garnett-Jahren. Und das ist doch schon mal etwas, ein Grund zum Optimismus.
Genau. Juti, dann haben wir's.
Legen wir los.
Legen wir los.
Ich würde das Wort einfach direkt mal dir überlassen. Wie gesagt, das Thema der heutigen Folge war deine Idee. Es ist auf jeden Fall Bigger Picture, deswegen freue ich mich sehr drauf. Es ist ein interessantes Thema, bei dem ich mir Stand jetzt noch nicht so sicher bin, ob wir zu einem glasklaren Ergebnis kommen, was ja auch ganz geil ist irgendwo. Was haben wir vor heute, Julius? Was liegt dir auf dem Herzen? Was möchtest du? Das hier ist ein Safe Space. Sag einfach, erzähl doch einfach mal, was beschäftigt dich und was möchtest du heute erreichen in dieser Folge?
Oh mein Gott, das ist sehr gut zu hören, dass es ein Safe Space ist, weil wir müssen zumindest zu einem Teil mal wieder über die Lakers reden und das fällt mir generell schwierig in diesem Jahr wieder, weil es deprimierende Zeiten
sind, raus.
Ein Lakers-Fan zu sein. Nein, also, ohne jetzt 90% der Hörer gleich abschrecken zu wollen, wir werden jetzt nicht die ganze Folge über die Lakers reden. Aber die Lakers dienen als Beispiel, dieses ganze Thema einzuleiten. Dann werden wir uns aber auch weg von ihnen bewegen. Also keine Sorge, wird ein bisschen wie in unserer Folge, wo es um Spacing ging damals, wo ja auch die Lakers als Beispiel gedient haben. Aber wir dann den Schritt zurück gemacht haben. Und das ist ja auch genau das, was wir in diesem Podcast machen wollen. Also folgende Situation. Damals Ende Januar hatte mir das Lakers gegen Rockets Game im Real Life angeguckt, nachdem ich auf Twitter gelesen hatte, dass einer der Kommentatoren der Rockets da eine sehr interessante Aussage getätigt hat. Und zwar, der gute Billy Mack dachte sich damals, als er dieses Spiel kommentierte,
sorry, dass ich dich unterbreche, aber Billy Mack hört sich an wie so ein underrateder B-Promi-Rapper.
Ja.
Sorry.
Ja, jedenfalls wollte Billy Mack einen sehr interessanten Punkt machen und aus seinen Augen da auf etwas sehr Interessantes hinweisen, was, und das werden wir jetzt in dieser Folge ein bisschen herausarbeiten, nicht ganz so aussieht, wie er sich das vielleicht gedacht hat, aber vielleicht erstmal, worum es ging. Und zwar hat er folgende Statistik angebracht zum damaligen Zeitpunkt, also wir reden hier über Ende Januar, haben die Lakers 233 Freiwürfe mehr genommen als ihre Gegner in diesem Jahr. Und damit sind sie das Team, was bei dieser Statistik anführt, und zwar mit gigantischem Abstand. Also sie sind dort ganz klar vor dem zweiten Platz in der NBA, wenn es darum geht, wie viele Freiwürfe ein Team mehr oder weniger genommen hat als ihre Gegner in diesem Jahr. Auf Platz 2 sind übrigens die New York Knicks. Das Komische daran ist, dass die Lakers auf Platz 30 in der NBA ranken, also auf dem letzten Platz, wenn es um die Drives pro Spiel geht. Also die Lakers driven am wenigsten aller Teams zum Korb, nehmen basically aber so ziemlich mit die meisten Freiwürfe und vor allem auch deutlich mehr als ihre Gegner. Mehr hat er dazu nicht gesagt, aber ich denke, man muss nicht Dr. Robert Oppenheimer sein, um daraus schließen zu können, dass er darauf hinaus wollte, so ein bisschen, dass die Lakers bevorzugt werden, wenn es darum geht, an die Freiwurflinie zu gehen. Und wir hatten dieses Thema die Saison schon öfter mal. Bekanntestes Beispiel sicherlich dieses Lakers-Raptors-Game, wo ich ja damals in der Arena war und wir auch im Podcast schon darüber geredet haben, woran es vielleicht lag, dass die Lakers deutlich mehr Freiwürfe genommen haben in diesem Spiel als Toronto. Und es ist auch nicht das einzige dieser Spiele in dieser Saison gewesen, in der die Lakers mehr Freiwürfe genommen haben als ihre Gegner, obwohl sie ja merkwürdigerweise so wenig durch Drives zum Korb ziehen. Und das ist sicherlich auch, weil es um meine Lakers ging und da direkt mein Beschützerinstinkt reinkickt. Das muss ich ehrlich zugeben. Aber das ist generell etwas, was...
ja, so ist... Julius, die Löwenmama.
Genau, die Löwenmama. Und da dachte ich, okay, komm, ich habe einen... ich bin Teil eines Podcastes. Wir müssen hier die Chance nutzen. Wir müssen uns hier wehren. Hab dich direkt angerufen und hab gesagt, Digga, ich habe eine Idee für eine baldige Podcast-Folge, bei der wir jetzt endlich angekommen sind. Ja, weil ich ein Problem damit habe, wenn so etwas verbreitet wird und einfach da Informationen in einem Kontext an die Allgemeinheit und zwar an auch eine breite Masse rausgegeben werden, die so einfach ein bisschen, ja, falsch zu verstehen sind und was misleading ist, sage ich mal. Zumal man könnte jetzt sagen, ja gut, wer guckt sich Spiele an mit den Rockets Heimkommentatoren? So viele Leute sind das nicht. Problem war, dass das Ding halt danach auf Twitter komplett viral ging. Also das wurde geklippt und dieser Clip ging dann auf Twitter rauf und runter. Ich habe an dem Tag so viele Diskussionen zu diesem Thema dann gesehen und so viele Leute dann, ah, ist ja interessant oder ja, hier Verschwörungstheorien und Lakers werden wieder bevorzugt und so. Und das stört mich halt so ein bisschen, wenn dann die Allgemeinheit und die breite Masse mit Informationen versorgt werden, die, ja, misleading sind, wie gesagt, weil ich so ein bisschen als meinen Job ansehe, als NBA-YouTuber und Podcaster, die Allgemeinheit aufzuklären. Und wenn ich irgendwas verbreite, dann versuche ich da auch, ja, das mit einer guten Intention zu machen. Wenn so etwas dann verbreitet wird, egal ob der Mann es jetzt nicht besser wusste oder ob er es besser wusste und die Lakers schlecht dastehen lassen wollte, das weiß man ja alles nicht, da will ich mir jetzt nichts unterstellen. Aber um diesen sehr langen Punkt jetzt abzuschließen, hab dich angerufen, hab gesagt, wir müssen darüber reden, denn sicherlich, ja, auf den ersten Blick wirkt es sehr merkwürdig, dass ein Team sehr viele Freiwürfe nimmt, was so wenig zum Korb zieht. Aber was ich hoffe, was wir herausarbeiten in dieser Folge, ist, dass es keinen statistischen und spielerischen Zusammenhang gibt zwischen der Freiwurfrate und der Anzahl von Freiwürfen eines Teams und wie oft ein Team zum Korb zieht. Und deswegen haben wir in dieser Folge eine Menge vor mit den Hörern. Wir wollen uns am Anfang mal ein bisschen angucken, welche Teams denn in die Saison, also jetzt schon mal den ersten kleinen Schritt weg von den Lakers gehen, welche Teams denn die meisten Freiwürfe nehmen und welche Teams am meisten zum Korb ziehen, ob es da in irgendeiner Art und Weise einen Zusammenhang gibt, was überhaupt ein Drive ist, denn da gibt es klare Definitionen und werden halt gucken, inwiefern da man so einen Zusammenhang aufstellen kann oder nicht und dann halt ein bisschen bigger picture rausgehen, wie entstehen denn Freiwürfe, wie entstehen denn Rim Pressure, wie sieht es denn aus mit Drives und Rim Pressure und Freiwürfen und wie stehen die alle in einem Verhältnis zueinander und ich hoffe, dass wir dieses Thema so ein bisschen richtig stellen können. Wenn uns das gelingt, dann bin ich sehr happy.
Das hoffe ich natürlich auch. Vielleicht, ja, wollen wir dann vielleicht anfangen mit gerade diesen Definitionen. Also klar, die Ausgangsfrage ist jetzt, inwiefern hängen denn, weil Hand aufs Herz, wärst du letzte Woche zu mir gekommen und hättest mir gesagt, die Teams, die die meisten Freiwürfe nehmen, die höchste Freiwurfrate haben, sind gleichzeitig tendenziell die Teams, die meisten Drives pro Spiel haben, hätte ich das nicht groß hinterfragt.
Natürlich. Und ich denke, das geht den allermeisten so. Und auch deswegen ging diese Aussage dann so viral, weil du liest das und denkst so, das kann nicht sein. Und dann geht es auch noch um ein Team wie die Lakers. Und mehr braucht es in der heutigen Zeit nicht, um zu dem Entschluss zu kommen, ja, okay, da kann was nicht stimmen. Aber dafür sind wir ja da.
Dafür sind wir ja da. Wir haben uns dann statistisch, du für die laufende Saison, und ich habe dann gesagt, okay, dann schaue ich mal zumindest in die letzten 3 Jahre, dass wir ein bisschen eine größere Sample Size haben, um rauszufinden, inwiefern korrelieren diese beiden Statistiken denn eigentlich wirklich. Und ich würde sagen, lass uns doch einfach da anfangen und vielleicht ganz kurz mit einer Definition. Also die Freiwurfrate, die wir jetzt gleich immer wieder ansprechen werden, bedeutet nichts anderes. Also hier NBA.com. The number of free throw attempts a team shoots in comparison to the number of field goal attempts that team shoots. Also wie viele Freiwurfversuche gibt es im Vergleich zu den Feldwurfversuchen? Unabhängig von Quote. Also hier spielt nicht mit rein, wie gut diese Teams ihre Freiwürfe treffen, sondern einfach nur, wie viele Feldwürfe und im Vergleich dazu, wie viele Freiwürfe bekommt dieses Team. Und die Definition von Drives, übernimm du das gerne, das hast du dir rausgesucht.
Ja, da gibt es natürlich haufenweise Definitionen, die man in irgendwelchen Basketball-Vokabularen findet. Aber ich dachte mir, wir nehmen einfach die offizielle von NBA.com, weil wir dort auch die Tracking-Stats her haben. Und es sich da ganz anbietet, wenn wir genau wissen, was da getrackt wird, dann wird jetzt auch in dieser Folge mit den Zahlen arbeiten. Und zwar wird Folgendes als Drive definiert. When a player attacks the basket of the dribble in the half-court offense, does not include situations where the player starts close to the basket, catches on the move, or immediately gets cut off on the perimeter. Es geht darum, dass ein Spieler aus dem Dribbling den Korb attackiert im Halbfeld. Und dann mit dieser Definition gleich ein paar Sachen, die nicht mitzählen bei einem sogenannten Drive. Und zwar, wenn der Spieler nah am Korb direkt anfängt oder wenn er den Ball bekommt und schon in der Bewegung ist oder wenn das direkt wieder endet, dieser Versuch des Drives am Perimeter. Genau, Transition zählt auch nicht mit rein, wie man hier auch dann sehen konnte, wenn es geht ja nur um die Half-Court-Offensive. Also das ist die Definition eines Drives.
Und das ist super wichtig, weil wenn wir, und ich glaube, das gilt auch für uns, wenn wir sagen, hey, Shea ist der beste Driver der NBA, dann, übrigens, OKC, die meisten Drives, Alter, da kommst du gleich dazu, dann hat man, glaube ich, als erstes im Kopf ein Drive, okay, mit Ball zum Korb, Abschluss. Und genau das ist es halt nicht. Also ein Drive per se ist einfach mal nur dieser Prozess, ich aus dem Dribbling versuche ich zum Korb zu ziehen. Ob mir das dann gelingt oder ob ich rauspasse oder ob ich den Ball verliere oder ob ich tatsächlich einen Wurf versuche oder nicht oder eben gefoult werde, das ist erstmal nur sekundär. Also das Wort Drive beinhaltet im ersten Moment einfach mal nur das, was du gerade gesagt hast. Attacks the basket off the dribble. Das bedeutet nicht zwingend Abschluss und das bedeutet nicht mal zwingend die Intention eines Abschlusses. Also heißt auch nicht, man geht hoch und passt dann doch noch weg in der Luft. Ein Drive kann auch einfach nur etwas sein zum Korb, Kick-Out-Pass. Das ist auch ein Drive.
Hm.
Und vor allem, es beinhaltet nicht zum Beispiel, also andere Situationen, mit denen ein Spieler mit Ball zum Korb kommt. Pick-and-Roll vor allem.
Hm.
Sobald wir von einem Pick-and-Roll sprechen, sprechen wir nicht mehr von einem Drive. Auch wenn der Spieler natürlich aus dem Pick-and-Roll heraus zum Korb zieht, klar. Aber das wird dann eben zumindest von der NBA nicht als Drive klassifiziert.
Hm. Oder wenn es in der Transition ist, wo ein Spieler auch mit Tempo aus dem Dribbling zum Korb kommt, aber es ist halt keine Halbfeldsituation. Da hätte ich gesagt, schauen wir doch mal auf die 5 Teams mit der höchsten Freiwurfrate in der aktuell laufenden Saison.
Sehr gerne.
Auf Platz 1 die Orlando Magic. Die nehmen anteilig die meisten Freiwürfe, 0,298 ist ihre Freiwurfrate. Damit führen sie die NBA an. Die Sache ist halt die, sie ranken bei den Drives pro Spiel auf Platz 15. Also das Team mit der höchsten Freiwurfrate rankt auf Platz 15 bei den Drives pro Spiel. Auf Platz 2 sind die Sixers, bisschen weniger, bisschen kleinere Rate. Die ranken auf Platz 26, was die Drives pro Spiel angeht. Die Phoenix Suns ranken auf Platz 3 bei der Freiwurfrate, was mich sehr überrascht hat.
Mhm.
Sie ranken auf Platz 23 bei den Drives pro Spiel. Die Milwaukee Bucks ranken auf Platz 4 bei der Freiwurfrate. Die Top 5 auch alle relativ nah beieinander. Also die Bucks auf 4 und sie ranken auf Platz 25 bei den Drives pro Spiel. Und dann kommen wir zu meinen Lakers auf Platz 5, was die Freiwurfrate angeht. Also auch wenn die Lakers deutlich mehr Freiwürfe nehmen als ihre Gegner, ranken sie nicht auf Platz 1 irgendwie bei der Freiwurfrate oder bei den generell meistgenommenen Freiwürfen, sondern auf Platz 5 hier und sie ranken auf Platz 29 bei den Drives pro Spiel. Hier der Rockets-Kommentator hat davon geredet, dass sie letzter sind. Das war zum damaligen Zeitpunkt auch so. Mittlerweile stand heute, 2 gespielte Wochen später, sind sie vorletzter bei den Drives pro Spiel. Also wir halten fest, Platz 26, 23, 25, 29 und 15 bei den 5 Teams mit den meisten Freiwürfen der NBA in diesem Jahr, bei der höchsten Freiwurfrate. Und wenn wir das Ganze dann ein bisschen umdrehen und auf die 5 Teams gucken, die die meisten Drives verbuchen in der NBA, kommen wir zu den Thunder, Pacers, Nets, Hornets und Knicks. Und wenn wir uns dann anschauen, wo die denn ranken bei der Freiwurfrate, also einfach nur das Gedankenexperiment mal umgedreht, die Thunder, die am meisten driven mit über 63 Drives pro Spiel, eine Menge davon kommen von Shai Gilgeous, den du ja gerade schon angesprochen hast, ranken auf Platz 15 bei der Freiwurfrate. Die Pacers auf Platz 2 ranken auf Platz 27 bei der Freiwurfrate. Die drittplatzierten Nets ranken auf Platz 26 bei der Freiwurfrate. Die viertplatzierten Hornets sind das letzte Team in der NBA bei der Freiwurfrate. Also nochmal auf Deutsch, nur 3 Teams driven mehr pro Spiel als die Charlotte Hornets, aber kein Team hat eine niedrigere Freiwurfrate als die Charlotte Hornets. Das Team, was am viertmeisten zum Korb drivet, geht am wenigsten an die Freiwurflinie im Schnitt in dieser Saison. Und auf Platz 5 sind die Knicks und die sind 13. bei der Freiwurfrate, also besser als die 4 anderen Teams, aber trotzdem nicht einmal in der Top 10. Ich bin sehr gespannt, wie es die letzten Jahre aussah, aber für diese Saison gilt kein Zusammenhang zwischen der Anzahl der Drives und der Freiwurfrate. Und wenn man den Zusammenhang machen möchte, dann kommt man eher zu dem Schluss, dass es dabei hilft, wenig zum Korb zu driven, laut Definition der NBA, wenn du eine sehr hohe Freiwurfrate haben möchtest. Also es ist eher sogar noch der umgedrehte und umgekehrte Zusammenhang, als der vielleicht auf den ersten Blick offensichtliche.
Alles klar. Ich habe in die letzten 3 Jahre zurückgeguckt, in den jeweiligen Regular Seasons, und habe genau das Gleiche gemacht, was du jetzt gerade für diese Saison dargelegt hast. Und wenn jetzt meine Zahlen noch mit dazukommen, dann sind wir an einem noch verwirrenderen Punkt, weil das, was du jetzt als Letztes gesagt hast, die Geschichte mit es ist eher der umgekehrte Schluss, das kann ich zum Teil bestätigen, zum Teil aber leider auch nicht. Also wir sind, glaube ich, jetzt nach den Zahlen der letzten Jahre noch verwirrter, als wir es auf Basis dieser Saison sind. Wieder erstmal so rumgedacht, wie du es gerade zunächst gemacht hast. Die Teams mit der höchsten Freiwurfrate letzte Saison waren die Sixers, Lakers, Mavericks, Pistons, Magic. Und wo die in den Drives ranken, ist sehr ähnlich. Da sprechen wir von den Plätzen 24, 23, 21, die Pistons auf 13, die Magic auf 10. Also da haben wir zumindest schon mal ein Team, jetzt mit den Orlando Magic, letzte Saison Platz 5 in der Freiwurfrate und Platz 10 in den Drives. In beidem also weit oben. Andersrum gedacht, auch jetzt für letzte Saison, bei den Drives haben die New York Knicks auf Platz 3 gerankt und die waren in der Freiwurfrate auf Platz 8. Also wir haben sowohl in die eine Richtung als auch in die andere Richtung zumindest jeweils ein Team, das in beiden Statistiken relativ weit oben mit dabei ist. Andersrum aber, OKC hatte letztes Jahr schon die meisten Drives und die Pacers, hast du gerade gesagt, Indiana auf 2, ne? Ja, genau. Die Thunder und Pacers waren letztes Jahr schon die Plätze 1 und 2 und die waren in der Free-Throw-Rate letztes Jahr schon auf den Plätzen 23 und 15, also im Prinzip umgedreht. Die Thunder sind nicht mehr ganz so schlecht und die Pacers waren durchschnittlich. Letzte Saison sind jetzt aber ziemlich schlecht. Eine Saison weiter zurück hatten wir ein ganz krasses Beispiel mit den San Antonio Spurs. Die waren bei den Drives auf Platz 3 und bei der Freiwurfrate auf Platz 30. OKC, Drives 1, Freiwurfrate 27, Charlotte Platz 2 und Platz 24. Aber wir haben dann die Jazz und die Kings auf den Plätzen 4 und 5 in den Drives und auf den Plätzen 4 und 5 in der Freiwurfrate. Da haben wir also wirklich zwei Teams, bei denen es sehr deutlich korreliert. Viele Drives führten offensichtlich auch zu vielen Freiwürfen. Andersrum gedacht, die Teams, also logischerweise auch wieder Jazz und Kings auf den Plätzen 4 und 5, auch da haben wir die Knicks wieder dabei mit der dritthöchsten Freiwurfrate in den Drives auf Platz 10, also da zumindest Top-10-Team. Die Rockets hatten eine krass hohe Freiwurfrate, die waren auf Platz 14 bei den Drives, also auch da dieses Gegenteilige haben wir nicht mehr so sehr und mit den Jazz und Kings sogar zwei Teams, die bei denen man vermuten würde, okay, es korreliert tatsächlich. Und dann noch eine Saison zurück haben wir auch wieder ein Team mit den Detroit Pistons, die in beiden Statistiken auf Platz 5 waren. Da dann aber auch wieder krasse Beispiele. Wieder die Pacers, Platz 3 in den Drives, aber Platz 26 in der Freiwurfrate. In den Drives Platz 1 und 2 waren OKC und die Spurs, die waren jeweils Durchschnitt. Die Jazz waren auf Platz 4, die waren auch Durchschnitt in der Freiwurfrate. Und andersrum, die Teams mit den meisten Freiwürfen waren mal wieder die Sixers. Da haben wir mit den New Orleans Pelicans einen sehr interessanten Fall. Platz 2 in der Freiwurfrate, Platz 7 bei den Drives. Und wir kommen gleich noch zu ein, zwei anderen Statistiken, die wir uns angeschaut haben oder die ich mir zumindest angeschaut habe. Also die Pelicans sind ein sehr interessanter Outlier, da können wir gleich nochmal drüber reden. Und wie gesagt, die Pistons mit 5 und 5, aber auch da wieder. Freiwurfrate, Platz 1 die Sixers, die waren 19 bei den Drives. Die Plätze 3 und 4 waren die Wizards und die Hawks, die waren 13 und 15 bei den Drives. Also auch der Blick in die letzten 3 Jahre sagt uns definitiv, es gibt keine klare Korrelation in die eine Richtung, dass Teams mit vielen Drives gleichzeitig viele Freiwürfe nehmen. Hm. Wahrscheinlich sogar eher umgedreht, zu sagen, Teams mit vielen Drives nehmen tendenziell wenig Freiwürfe. Aber es gibt eben auch einige Fälle, bei denen es dann andersrum. Also wie gesagt, nach diesem Blick in die letzten 3 Jahre, wir stehen quasi noch unschlüssiger da als durch die Statistiken dieser Saison.
Hm. Ja, also würdest du sagen unschlüssiger?
Zumindest mit der Gewissheit, dass es auf jeden Fall keine Korrelation in die eine Richtung gibt, dass es aber wahrscheinlich auch keine Korrelation in die andere Richtung gibt. Insofern
genau.
Unschlüssig.
Ja, okay, gut, das kann ich so unterschreiben. Die Frage ist halt, und das bringt uns dann vielleicht so ein bisschen zu dem nächsten Punkt, wie könnte man denn theoretisch den Zusammenhang machen? Wie entstehen denn Freiwürfe in der NBA? Und gibt es eine Statistik oder was, worauf man gucken kann, wo man eventuell den Zusammenhang machen könnte, was uns zu dem Thema Rim Pressure und Frequenz der Abschlüsse am Rim bringt. Und dass das eigentlich die deutlich aussagekräftigere Statistik ist, wenn wir darüber reden, welche Teams die meisten Freiwürfe nehmen. Das heißt, auf Deutsch einfach gesagt, welche Teams nehmen vom Anteil her die meisten ihrer Abschlüsse direkt am Korb. Also wenn wir darüber gucken, von wo Teams Abschlüsse nehmen, nehmen sie es direkt am Korb oder aus der Mitteldistanz, aus der kurzen, aus der langen oder sind es Dreier aus den Ecken oder von oben und uns angucken, welche Teams denn besonders viele Abschlüsse direkt am Korb nehmen. Das sind dann nämlich in der Regel auch die Teams, die am häufigsten an die Freiwurflinie gehen. Drives sind sicherlich ein Mittel, Rim Pressure auszuüben und Druck auf den Korb zu machen und zum Korb zu kommen. Aber sie sind kein effektiveres Mittel als eine Reihe von anderen Methoden, über die wir gleich noch reden werden. Und sie führen auch nicht zu statistisch gesehen mehr Freiwürfen als eine Menge der anderen Methoden, wie man zum Korb kommen kann. Das finde ich halt extrem interessant, gerade wenn wir dann auf das Beispiel Lakers gucken. Die, möchtest du raten, wie viele Jahre es gab in der LeBron in LA-Ära, in denen die Lakers nicht Top 2 waren bei der Rim-Frequenz ihrer Abschlüsse?
Von wie vielen Jahren reden wir denn insgesamt?
6.
Nicht Top 2, ich sag mal 1.
Genau, es gab ein Jahr und das war 2020/21, da war man 6. In LeBrons erstem Jahr war man auf Platz 1, in seinem zweiten war man auf Platz 2, im dritten dann auf 6, dann wieder 2, dann wieder 2 und jetzt wieder 2. Und das ist genau das, was dir diese Statistik von Billy Mack halt nicht erzählt, dass die Lakers seit Jahren konstant mit die meisten Versuche direkt am Korb in der NBA nehmen. Sie machen es halt nicht durch Drives. Weshalb ich das jetzt auch noch gar nicht so unschlüssig finde, dass es bei dem, was wir jetzt statistisch in den letzten 3 Jahren rausgearbeitet haben, einige Teams gibt, wo die Drives hoch sind und die Freiwurfrate hoch sind, weil das sind halt die Teams, die durch Drives zu ihrer hohen Rim-Frequenz quasi kommen. Es gibt mehr als genug Teams, die auf sehr viele andere Arten sehr viel zum Korb kommen. Und dann gibt es halt ein paar Teams, die durch Drives sehr viel zum Korb kommen. Und das ist dann da, wo man sehen kann, okay, die sind meinetwegen auf Platz 3 bei den Drives und auf Platz 3 bei der Freiwurfrate oder Top 10 in beiden oder so. Das sind dann die Teams, die es häufiger mit Drives machen als viele andere. Die meisten Teams, und das zeigt sich halt vor allem in diesem Jahr, kommen allerdings auf sehr viele andere Arten konstant viel zum Korb, als sie es durch Drives machen. Ich habe die Lakers angesprochen, die 2. sind bei der Frequenz und 5. bei der Freiwurfrate. Die beiden Teams, die die meisten Freiwürfe nehmen in der Saison, sind die Orlando Magic, habe ich ja gesagt, sind auf Platz 1. Auf Platz 15 bei den Drives, aber auf Platz 1 bei der Frequenz direkt am Rim laut Cleaning the Glass. Die Sixers auf Platz 2 bei der Freiwurfrate, auf Platz 26 bei den Drives, aber auf Platz 4 bei der Frequenz direkt am Korb. Das ist, denke ich, schon ein Zusammenhang, den man auf jeden Fall machen kann, dass es in der Regel die Teams sind, die am meisten am Korb finishen, dass das auch die sind, die die meisten Freiwürfe nehmen. Auch hier, es ist halt einfach beim Basketball nicht so, dass dann immer, wenn man versucht, irgendwie Zusammenhänge irgendwie aufzustellen, dass es dann immer passt. Wir haben beispielsweise auch die Phoenix Suns, die auf Platz 25 ranken bei ihrer Rim-Frequenz, aber die drittmeisten Freiwürfe nehmen. Aber auch hier, da muss man dann ins Tape reingehen und muss vielleicht verstehen, warum das bei den Suns so ist, wie denn die Phoenix Suns zu ihren Freiwürfen kommen und wie vor allem die beiden Spieler, die mit Abstand meisten Freiwürfe dieses Teams nehmen, und zwar Devin Booker und Kevin Durant, wie die zu ihren Freiwürfen kommen und dass sie halt, wenn sie gefoult werden, nicht direkt am Korb sind, sondern aus der kurzen Mitteldistanz beispielsweise. Oder es sind Shooting-Fouls von weiter weg oder es sind andere Möglichkeiten, wie Freiwürfe entstehen. Es ist ja nicht nur so, dass Freiwürfe entstehen, wenn man direkt am Korb irgendwie gefoult wird. Es gibt ja sehr viele verschiedene Möglichkeiten, wie Teams zu Freiwürfen kommen. Und deswegen gibt es immer Ausnahmen, die dann auch Regeln bestätigen können. Aber ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass es durchaus den Zusammenhang gibt zwischen der Frequenz, mit der Teams am Korb direkt finishen und den Freiwürfen. Und vor allem am Beispiel der Lakers ist das halt ganz klar zu erkennen.
Lass mich da mal ganz kurz einhaken zu dieser Drives versus Rim-Frequency-Geschichte. Wie du sagst, auch in den letzten Jahren, das Ranking in der Rim-Frequency korreliert deutlich mehr mit den Drives. Also das ist irgendwo logisch, aber auch das schwankt von Jahr zu Jahr sehr, sehr krass. Die Rim-Frequency-Geschichte, da gibt es sowohl mit der Freiwurfrate hier und da, also die Teams, die ich jetzt vorher angesprochen habe, 2020, 2021 zum Beispiel, ich habe die Pelicans angesprochen, Platz 2 in der Freiwurfrate, Platz 7 in den Drives, Platz 1 in der Rim-Frequency. Da kann man sagen, okay, das war ein Team, das war die unglaubliche Zion-Williamson-Saison, das war ein Team, die sind viel zum Korb gezogen, sowohl per Drives als auch per was auch immer, andere Optionen, auf die wir gleich noch kommen. Hohe Rim-Frequency und die führte auch zu einer hohen Freiwurfrate. Andere Teams hingegen, jetzt wenn wir zum Beispiel in die letzte Saison nochmal gucken, da haben wir Rim-Frequency Platz 3, OKC. Auch da, okay, OKC, sehr, sehr viele Drives, logisch, Rim-Frequency. Dann aber so jemand wie die Jazz letztes Jahr, Rim-Frequency, also bei den Drives zwar Platz 4, Rim-Frequency aber Platz 24. Das ist dann vielleicht eher so eine Offense mit viel Drive-and-Kick statt Drive und Abschluss.
Ja, auch ich würde nicht unbedingt sagen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen vielen Drives und hoher Rim-Frequency. Das würde ich nicht unbedingt so sagen.
Also zumindest mehr als die Drives- und Freiwurfrate-Geschichte.
Ja, das auf jeden Fall.
Also du hast es zum Beispiel selten, jetzt nehmen wir mal das Jahr, jetzt letzte Saison, die Top 5 Teams bei den Drives. Wenn wir uns da die Rim-Frequency angucken, haben wir Platz 3, Platz 4, Platz 8, Platz 17. Also hast drei Top-10-Teams, eins zumindest durchschnittlich und dann eben, wie gesagt, die Jazz ziemlich scheiße. Im nächsten Jahr ist es dann aber schon wieder andersrum. Da haben wir zwar Platz 3, die Hornets, Platz 2 in den Drives, Platz 3 in der Rim-Frequency. Dann haben wir aber Platz 12, Platz 17, Platz 19, Platz 24. Im Jahr davor auch da wieder drei Top-10-Teams. Platz 2, Platz 7, Platz 8, Pacers, OKC, Pistons und dann aber wieder die Jazz. Also wie gesagt, Drive and Kick ist dann vor allem das Stichwort. Die Jazz Platz 4 in den Drives, aber Platz 27 in der Rim-Frequency. Ich habe mir jetzt gerade eben noch die Dreierfrequenz angeschaut, weil auch da wäre vielleicht ein naheliegender Gedanke. Fouls und damit Freiwürfe, also Shooting-Fouls vor allem, passieren tendenziell eher bei Versuchen nah am Korb und eben nicht bei Dreiern. Also könnte man ja vielleicht sagen, okay, die Teams mit der höchsten Freiwurfrate haben die niedrigste Dreierfrequenz. Das stimmt manchmal, aber manchmal eben auch nicht. Letzte Saison, also diese Saison zum Beispiel, die Dreierfrequenz, Philly Platz 29, die Lakers Platz 28, die Magic Platz 26, die Suns Platz 22. Würde man sagen, okay, passt. Also vier dieser fünf Teams mit der höchsten Freiwurfrate sind in den Bottom 10, was die Dreierfrequenz angeht. Dann haben wir aber die Bucks, die dann auf Platz 6 sind. Und das bin ich jetzt auch eben für die letzten drei Jahre kurz durchgegangen. Auch da, es gibt so Teams wie zum Beispiel die Lakers. Die Lakers letztes Jahr auch Dreierfrequenz, Platz 27. Dann haben wir aber Dallas, die in der Freiwurfrate letztes Jahr auch in den Top 5 waren. In der Dreierfrequenz auf Platz 3. 21, 22 die Jazz, Dreierfrequenz Platz 1, Rockets Platz 4, Knicks Platz 7. Die waren trotzdem alle in den Freiwurfraten Top 5 drin. Auch da, es gibt Teams, die bestätigen, dass dieser Gedanke nahe liegt. Es gibt aber eben auch Teams, die anscheinend komplett widerlegen, dass dieser Gedanke nahe liegt.
Ja, ich denke, da lohnt es sich halt, auf die einzelnen Beispiele dann spezifisch einzugehen und zu gucken, okay, wie spielen diese Teams? Wie ist ihre Offensive angelegt? Was für Würfe will man nehmen? Wie kommt man viel an die Freiwurflinie? Es gibt auch genug Teams, du hast Dallas beispielsweise angesprochen, die eine hohe Frequenz an Freiwürfen hatten, aber auch viele Dreier genommen haben. Wir haben ja auch immer wieder, dass gerade bevor die NBA diese Regeln geändert haben und seitdem hat sich da jetzt eigentlich ehrlich gesagt auch nicht so viel verändert, dass ja offensive Superstars unfassbar viele Fouls ziehen. All die Fouls, die Trae Young damals gezogen hat aus der Midrange, weil Gegner in ihn reingelaufen sind, führen alle zu Freiwürfen, zählen aber überhaupt nicht mit rein in die Rim-Frequenz. Oder Luca, der Haufen.
Das kann ich übrigens ganz kurz, weil du Trae Young angesprochen hast, das kann ich bestätigen. Ja. Die Hawks 2020, 21, das war ja die Saison, in der das vor allem aufkam. Platz 4 in der Freiwurfrate, aber nur Platz 16 in der Rim-Frequency. Das war so die Trae Young Foul-Shinden-Prime.
Genau. Also, ich denke, das ist bei vielen dieser Teams sich halt erklären lässt durch besondere Fälle, wie zum Beispiel den Luca, der immer wieder bei seinen Dreiern Gegner in sich reinspringen lassen hat, oder James Harden, der auch super viele Fouls gezogen hat, wenn er nicht am Korb war. Halt solche Geschichten, dass es immer in beide Richtungen quasi Ausnahmen gibt, Und das ist immer, gerade wenn wir auf eine breite Masse von Teams schauen, die halt nicht alle gleich spielen, dass es da immer Beispiele gibt in die eine oder in die andere Richtung. Aber das zeigt ja auch nur, dass so eine Aussage, wie die der Kommentator getroffen hat,
ja,
das halt dann mit am wenigsten bringt. Vielleicht lässt sich nicht der Zusammenhang in die andere Richtung machen, aber was sich schon sagen lässt, ist, wenn wir auf Drives und Freiwurfrate gucken, dass es da halt keinen Zusammenhang gibt. Weder definitiv in die eine Richtung oder definitiv in die andere Richtung. Alles, was man dann halt machen kann, wenn wir über spezifische Beispiele reden, ist, sich die halt mal ein bisschen genauer anzuschauen. Und wenn wir das halt am Beispiel der Lakers machen oder generell Teams, die durch ihre Größe und Athletik sehr viel Rim-Pressure ausüben und die halt einen dominanten Big Man haben, einen dominanten großen Flügelspieler, keine guten Shooting-Teams sind und das Ziel haben, so viel es geht, wirklich an den Korb zu kommen und auch sehr viel in der Transition zu machen. Das gilt dann ja nicht nur für die Lakers, das kann man ja anhand von, die Lakers sind ja nicht das einzige Team mit dieser Spielweise, sicherlich. Sehr viele Teams haben sehr viele verschiedene Arten, offensiven Basketball zu spielen, sehr viele verschiedene Spielphilosophien, aber es gibt genug Teams, auf die sich dieses Beispiel der Lakers auch anwenden lässt. Da würde ich einfach gerne auch mal ein paar Arten durchsprechen, wie denn Rim Pressure ausgeübt werden kann, ohne dass es offiziell als Drive gewertet wird, weil wir haben es runtergebrochen. Es gibt genug Situationen, dass man zum Korb kommt, ohne dass es ein Drive ist. Es gibt im Umkehrschluss auch genug Situationen, wo es ein Drive ist, man aber nicht zum Korb kommt. Du hast die Kickout-Pässe angesprochen. Beispiel, vielleicht bevor wir dann dazu kommen, 43% der Bulls-Drives in diesem Jahr enden in einem Pass. Und das sind in den überwiegenden Fällen halt Pässe raus wieder. Das sind fast die Hälfte, das ist Liga-Bestwert. Das zeigt mal, dass Drives zum Korb überhaupt nicht daran enden müssen, dass es auch einen Abschluss am Korb gibt. Wie gesagt, 43%. Und wir haben super viele Luka-Drives, die in Kickout-Pässen enden, super viele auch LeBron-Drives. Viele Drives enden in Flowdown und kurzen Midrangern, die auch nicht direkt als Rim-Abschlüsse mit reinzählen. Von daher muss man da auf jeden Fall wirklich unterscheiden. Aber lass uns die Arten mal so ein bisschen durchsprechen. Ein Mittel und Weg, um das vielleicht gleich mal aus dem Weg zu räumen, ist halt Transition-Basketball. Und die Lakers ranken auf Platz 5 bei ihrer Transition-Frequenz in diesem Jahr. Und sie kommen halt extrem häufig zum Korb im Open Court und werden halt dort auch extrem viel gefoult. Und das zählt alles nicht mit als Drive, aber es sind Abschlüsse am Korb und so entstehen Freiwürfe. Das ist vielleicht ein ganz großer Aspekt. Transition-Offensive führt auch zu vielen Freiwürfen. Auch hier, man kann sich jetzt nicht hinstellen und sagen, okay, die besten Transition-Teams sind gleichzeitig Teams, die am meisten Freiwürfe nehmen, weil das stimmt auch wieder nicht. Wenn wir sagen, okay, es gibt 10 verschiedene Playtypes, oder in dem Fall, ich habe es nicht durchgezählt, aber sagen wir, es gibt 7 verschiedene Playtypes, wie man zum Korb kommt, dann kann es nicht diesen Zusammenhang geben, dass die Teams, die bei dem einen ganz weit oben sind, dass die dann halt auch die meisten Freiwürfe mitnehmen, sondern manche Teams kommen durch viele Drives zum Korb, manche Teams kommen durch viele Transition-Angriffe zum Korb, andere Teams durch viele Post-Ups und was es sonst noch für Möglichkeiten gibt. Aber was wir in dieser Folge rausarbeiten wollen, ist, dass es halt nicht dieses eine Ding gibt. Wenn der Kommentator jetzt gesagt hätte, die Lakers wären, oder ein Team nimmt die meisten Freiwürfe, was am wenigsten in der Transition agiert, hätte das genauso wenig Sinn ergeben. Weißt du, was ich meine?
Naja.
Deswegen, also Transition ist ein ganz großer Punkt, wie Teams zum Korb kommen, ohne dass es als Drive gewertet wird. Eine andere Möglichkeit sind Post-Ups. Die Lakers verbuchen die 5 meisten Post-Ups in dieser Saison und sie kommen dadurch extrem viel zum Korb. Durch ihr Back-to-the-Basket-Game, indem man dann zu Face-Ups switcht und direkt attackiert, indem, und das ist ja laut der offiziellen Definition, wir haben es ja mit drin, does not include situations where the player starts close to the basket. Wir haben ganz viele Situationen, wo vor allem Anthony Davis den Ball in einer sehr tiefen Position fängt und dann als zur Arbeit geht, was nicht als Drive gewertet wird. Und die Lakers und viele gute Rim-Pressure-Teams üben das aus durch Posters. Wir haben die Philadelphia 76ers, die eine Menge Freiwürfe nehmen und eine hohe Rim-Frequency haben, die das halt machen, weil Joel Embiid immer wieder mit dem Rücken zum Korb zur Arbeit geht, Gegner dorthin pusht und halt direkt am Korb zu vielen, vielen Freiwürfen kommt und zu vielen, vielen Abschlüssen direkt am Korb. Was man bei Post-Ups genauso haben kann, ist, dass sich Spieler abseits des Balles bewegen und zum Korb cutten. Also Cuts sind ebenfalls eine Möglichkeit, den Korb zu attackieren, dass man sich abseitsweise bewegt, den Ball aus der Bewegung bekommt. Auch das in der Definition der NBA ausgeschlossen bei den Drives, und zwar Catches on the Move. Spieler bewegt sich, fängt den Ball, zieht zum Korb, ist kein Angriff aus dem Dribbling, wo der Korb attackiert wird, sondern er bewegt sich ohne den Ball, bekommt den dann, geht zum Abschluss. Auch durch Cuts entstehen viele, viele Versuche direkt am Korb und viele, viele Fouls. Pick and Roll hast du angesprochen, kann ich dir gerne das Wort auch mal überlassen. Das vielleicht, ich spreche die anderen Sachen noch kurz durch, aber dann können wir auf jeden Fall auch zum Pick and Roll noch kommen, weil das ist ein riesengroßer Aspekt, der nicht mehr zu den Drives zählt. Ich habe jetzt, wie gesagt, Post-Ups, Face-Ups habe ich angesprochen, Cuts habe ich angesprochen, Spieler bekommen den Ball nah am Korb, ganz viel Mismatch-Hunting. Wir haben, und ich habe das in meinem Wembanyama-Video ganz viel angesprochen, dass Spielzüge gelaufen werden, wo Wembanyama sich vorher in Position bringt, um eine tiefe Position kämpft, Backdoor cuttet, sich abseits des Balles um Screens bewegt. Also auch Offscreen-Spielzüge für Spieler können zu Versuchen nah am Korb führen. Wir reden über Mismatch-Hunting beispielsweise, dass wirklich aus den körperlichen Vorteilen Kapital geschlagen wird und ja dann der Korb angegriffen wird, weil man einen kleineren, schwächeren Gegenspieler gegen sich hat. Also es gibt wahnsinnig, wahnsinnig viele Möglichkeiten. Putbacks, Offensive Rebounds, auch hier. Es gibt keinen statistischen Zusammenhang zwischen Teams, die die meisten offensiven Rebounds sich greifen und die meisten Freiwürfe bekommen. Das gibt's nicht. Aber offensive Rebounds sind trotzdem ein sehr, sehr guter Weg, an die Freiwurflinie zu kommen. Und es kann sicherlich nicht schaden. Es gibt dann halt nur Teams, und da muss man dann wieder schauen, wie ist die jeweilige Spielphilosophie. Es gibt Teams, die gehen komplett auf offensive Rebounds. Und es gibt Teams, die gehen deutlich weniger auf offensive Rebounds. Es gibt Teams, die verwerfen halt ultra viele Würfe und kommen deshalb zu ultra vielen offensiven Rebounds. Und es gibt Teams, bei denen ist es halt nicht so. Aber Putbacks, offensive Rebounds, du greifst dir den Ball und versuchst in der Zone halt vielleicht nicht wieder rauszugehen, sondern selber den Abschluss zu suchen, kann sehr gut dazu führen, dass du gefoult wirst und kann sehr gut dazu führen, dass du sehr häufig gefoult wirst und ist dadurch eine weitere Möglichkeit.
Finde ich schön, dass du das ansprichst, weil das war eine andere meiner Ideen, die ich hatte, das mal statistisch zu überprüfen. Neben Dreierfrequenz und Rim Frequency, was wir uns ja beide angeschaut haben. Ich habe mir die Offensiv-Rebound-Quoten der jeweiligen Teams angeschaut. Und wir haben insgesamt 20 Teams in diesen 4 Jahren, die ich mir jetzt angeguckt habe, die jeweils in den Top 5 in der Freiwurfrate waren. Und von diesen 20 Teams sind zumindest 9 in den Top 10 in Sachen Offensiv-Rebounding. Da würde ich jetzt fast schon sagen, das ist eine Korrelation, aber es gibt eben auch die krassen anderen Beispiele. Zum Beispiel wieder die Lakers dieses Jahr.
29.
Platz 5 in der Freiwurfrate, Platz 29 im Offensiv-Rebounding.
Wenn sie halt immer alle ihre Würfe treffen, wo sollen dann die offensiven Rebounds herkommen?
Klar, das ist ein bekanntes Problem bei den Lakers.
Yes.
Wir hatten gleich 2-mal den Fall in den letzten Jahren, dass ein Team Top 5 in der Freiwurfrate und dead last im Offensiv-Rebounding, nämlich die 23er Mavericks und die 22er Sixers. Also auch da wieder, man kann sagen, okay, es gibt zumindest viele Teams, bei denen das irgendwie korreliert. Auch das macht irgendwo Sinn. Also Pelicans zum Beispiel. Ich habe mich verliebt in die 21er Pelicans in dieser Recherche. Platz 2 in der Freiwurfrate, wie vorher schon gesagt, Platz 7 in den Drives, Platz 1 in der Rim Frequency und Platz 1 im Offensiv-Rebounding. Weil, wenn wir uns erinnern, das war halt ein Team mit vor allem Zion Williamson, bei dem wir ein Jahr lang drüber gesprochen haben, ey krass, wie soll man diesen Typen bitte auf dem Weg zum Korb stoppen, ohne ihn zu foulen? Wie oft holt der seinen eigenen Offensiv-Rebound, zum Teil 2-3 Mal und wird dann noch gefoult? Das ist etwas, was du vorher auch schon angerissen, das ist immer ein ganz guter Indikator. Joel Embiid, wir haben jetzt dieses Jahr die Bucks zum Beispiel auch wieder in den Top 5, mit Giannis natürlich. Also Teams, die diese freiwurflastigen Superstars drin haben, findet man häufig irgendwo in den Top 5. Manchmal dann eben aber auch halt doch nicht. Aber Offensiv-Rebounding ist auch so ein Ding. Ja, der Schluss liegt nahe, dass es da eine Korrelation gibt und viele Teams beweisen das auch. Aber es gibt eben auch krasse Gegenbeispiele, wo man dann eben doch nicht sagen kann, okay, allgemeine Regel, gute Offensiv-Rebounding-Teams nehmen gleichzeitig viele Freiwürfe. So weit kann man halt einfach nicht gehen. Wie bei so ziemlich allem sowohl dieser Punkte, die du gerade angesprochen hast, der Statistiken, die wir uns angeschaut haben. Es gibt nirgendwo diese eine Kategorie, man sagen kann, Teams, die XY gut machen oder oft machen, das bedeutet automatisch, dass sie viele Freiwürfe nehmen. Das gibt's einfach nicht.
Fakt ist, man sollte nicht in allen schlecht sein.
Ja gut, das stimmt.
Dann kommt man halt nicht zum Korb. Was, und dann darfst du gleich kurz über das Pick'n'Roll reden, wenn du möchtest. Beispiel, die Lakers-Warriors-Serie letztes Jahr in den Playoffs, wo sich dann wirklich Warriors-Fans und auch Teile der Allgemeinheit beschwert haben, dass die Lakers so viele Freiwürfe genommen haben und die Warriors nicht. Wo ich mich gefragt habe, Leute, habt ihr diese Spiele geschaut? Das eine Team ging durch viele der von mir gerade angesprochenen Möglichkeiten immer wieder zum Korb, in Kombination dazu, dass sie größer, schneller und stärker waren und diese körperlichen Vorteile hatten. Und das andere Team hat ohne Ende Dreier geballert die ganze Zeit und ging nicht zum Korb. Die Warriors, und das kann man in dieser Playoff-Serie wirklich sagen, waren in keiner dieser Kategorien gut. Sie waren weder gut bei den Drives, noch gut, wenn sie im Pick'n'Roll was anderes gemacht haben, als Curry werfen zu lassen. Noch waren sie gut im Post, sie waren nicht gut in der Transition, sie waren nicht gut bei den offensiven Rebounds, sie waren nicht gut bei den Cuts. Das Einzige, wo sie halt gut waren, war ihr Pick'n'Roll-Ballhändler und die Offense, die dadurch entstanden ist. Aber das führte auch nicht zu besonders vielen Looks am Korb. Während die Lakers halt all diese Bereiche, die ich gerade angesprochen habe, deutlich besser gemacht haben und auch deswegen die Serie am Ende gewonnen haben. Aber wenn man sich dann halt anguckt, okay, warum nimmt ein Team so viele Freiwürfe und das andere nicht? Man muss sich halt auch angucken, von wo die Teams Versuche aus dem Feld nehmen, in welche Bereiche sie reinkommen. Und wenn du halt ein Team bist, was in keinem dieser Bereiche in irgendeiner Art und Weise große Dominanz ausgeübt hat, verbreitet hat, dann erklärt das halt, warum du keine Freiwürfe nimmst, so viel. Gleiches ist dieses vierte Viertel zwischen den Lakers und Raptors. Wenn du halt ohne dein Starting Center spielst gegen Anthony Davis und du ein Drei nach dem anderen nimmst, während das andere Team wirklich im Post zur Arbeit geht und immer wieder den Korb attackiert und mit vielen verschiedenen Leuten da Attacke macht auf den gegnerischen Rim, dann entstehen ja bei dem einen Team sehr viele Freiwürfe und bei dem anderen Team halt sehr wenige.
Ja, so ist es. Und noch ganz kurz noch ein paar Worte zum Pick and Roll. Und danach fände ich es sehr spannend, wenn wir uns mal Gedanken machen, das habe ich zumindest jetzt die letzten ein, zwei Tage sehr viel gemacht, ob wir es schaffen, vielleicht so eine allgemeingültige Definition von Rim Pressure irgendwie aufzustellen, aber dazu gleich mehr. Pick and Roll, auch logisch, also jeder von euch weiß, wie ein Pick and Roll aussieht, wie viele verschiedene Ausstiege es dabei gibt, aber wenn wir wirklich mal an dieses klassische Ballhändler-Screen, Big Man rollt ab, und der Ballhändler versucht vielleicht tatsächlich direkt mit Ball zum Korb zu kommen. Dann hast du den Ballhändler, der eventuell Richtung Korb geht und eventuell sogar aktiv versucht, einen Foul zu ziehen oder zumindest versucht, zum Abschluss zu kommen am Korb. Du hast den Rollman, um den du dich kümmern musst. Und du hast dann eben noch Shooter drumherum. Auch da, so aus dem Pick-and-Roll heraus, gibt es viele Möglichkeiten, zu Freiwürfen zu kommen beziehungsweise zu Fouls zu kommen, weil vielleicht ein bisschen allgemein gesprochen, es ist ja oft so, dass ein Foul, aus Defense-Sicht, wird ein Foul entweder bewusst gezogen, weil man sieht, okay, fuck, ich habe hier entweder ein Mismatch im Post oder wenn der Typ auf mich zukommt, gerade der Rollman, ich kann den nicht stoppen. Also entweder ist ein Foul eine bewusste Entscheidung, um einen Nachteil, den man eventuell hat, nicht entstehen zu lassen, oder es ist eine unbewusste Entscheidung, weil man zu spät kommt oder das Timing nicht ganz passt oder so. Und beide diese Situationen entstehen ja tendenziell eher im Scramble-Mode, wie man so schön sagt. Also wenn du als Defense darauf reagieren musst, was die Offense dir vorlegt und da eventuell einen Tick hinten dran bist oder eine Rotation verpennt hast oder ein Pick-and-Roll zum Beispiel so gut gelaufen ist, dass du nicht mehr richtig hinterherkommst oder eben in Transition. Kann man das so sagen, dass Fouls entweder, egal ob bewusst oder unbewusst, meistens dadurch entstehen, also Shooting Fouls jetzt, meistens dadurch entstehen, dass die Defense in irgendeiner Form hinterherrennen muss, wenn man so will?
Ja, das würde ich so unterschreiben. Wenn es dir nicht angehängt wird als Verteidiger.
Ja, gut.
Das ist die andere Möglichkeit. Aber ja, du hast in irgendeiner Art und Weise einen Nachteil als Verteidiger, entweder weil der Defender sich der Angreifer sich einen Vorteil erschaffen hat oder weil er generell Vorteile mitbringt, körperlich. Dann halt vor allem.
Ja.
Und wenn das halt der Fall ist, dann ja, weiß man sich manchmal nur mit Fouls zu helfen oder verteidigt halt entsprechend härter, um den Nachteil wieder auszubügeln und was dann halt zu vielen Fouls führt. Aber ja, vielleicht um das Pick-and-Roll-Ding abzuschließen und noch hier nochmal kurz über die Lakers zu reden. Ich merke, ich habe unsere Hörer ein bisschen angelogen am Anfang, als ich gesagt habe, wir bewegen uns nach der Einleitung weg von den Lakers. Das habe ich nur gemacht, damit die Leute nicht gleich abschalten.
Ja, das war,
also das war überhaupt nicht geplant. Nee, aber was man halt auch hier sagen muss, die Lakers sind eines der wenigen NBA-Teams, bei denen sich das Pick-and-Roll deutlich mehr um den Roll-Man dreht. Das ist bei sehr vielen Teams anders. Bei Dallas geht es um Luka. In Atlanta geht es um Trey. In Indiana geht es um Tyrese Halliburton. Bei vielen, vielen Teams, selbst Denver, dreht sich sehr viel um das, was Jamal Murray macht. Aber die Lakers haben Anthony Davis zum Dreh- und Angelpunkt ihrer Offensive gemacht, indem sie vor allem das Pick-and-Roll und was Anthony Davis in diesen Pick-and-Roll-Szenarios macht, zum Fokus der Offensive gemacht haben. Und dass Davis in diesen Ballscreen-Situationen immer wieder zum Korb kommt, oder auch wenn LeBron der Screener ist, immer wieder zum Korb kommt. Auch dadurch entsteht so eine hohe Rim-Frequency und dadurch ist das Pick-and-Roll auch bei den Lakers so, wird halt auch so groß geschrieben, weil klar ist es halt wichtig, was Austin Reeves macht, was ein D'Angelo Russell macht, was ein LeBron immer noch macht und was ein Spencer Dinwiddie machen wird in Kürze. Aber es geht vor allem darum, Anthony Davis gute Looks zu kreieren durch diese Ballscreen-Possessions. Und auch das führt zu einer sehr hohen Rim-Frequency und auch Rim-Pressure, finde ich eine sehr gute Idee von dir, dass man das so allgemein mal definiert. Also man könnte es ja erstmal ins Deutsche übersetzen, quasi Korbdruck, mehr oder weniger, was ein weirdes Wort ist, aber was ja anfängt zu erklären, was damit gemeint ist. Es geht darum, Druck auf den gegnerischen Korb auszuüben und zu effizienten Looks dort zu kommen. Zu einer hohen Quote und zu einem hohen Volumen. Lakers sind Zweiter beim Volumen und Dritter bei der Quote. Ich würde sagen, dass die Frequenz deutlich wichtiger ist hier, weil Versuche direkt am Rim sind immer effizient im Vergleich zu Versuchen aus der langen Midrange oder selbst aus der kurzen Midrange oder aus vielen anderen Bereichen des Parketts. Also Rim Pressure heißt in Korbnähe viel zu arbeiten, dort zu sehr vielen Looks zu kommen, im besten Fall effizienten Looks, Vorteile zu kreieren direkt am Korb, beziehungsweise Vorteile zu kreieren irgendwo anders und dann direkt am Korb Kapital aus diesen Vorteilen zu schlagen, sei es taktisch, sei es durch einen kreierten Vorteil oder sei es durch einen generell körperlichen Vorteil. Also die Teams, die viel Rim-Pressure ausüben, sind Teams mit großen Spielern, athletischen Spielern, was dir einfach in einem Sport wie Basketball halt unfassbar viel bringt. Dieses bigger, stronger, faster sein, diese athletischen Vorteile ausnutzen, über die wir ja in unserer Athletikfolge sehr detailliert auch geredet haben. Und das ist so ein bisschen das, was ich verstehe unter Rim Pressure. Und wenn man dann halt den Zusammenhang zieht zwischen Drives, Drives sind ein Aspekt von Rim Pressure. Rim Pressure ist das, was erreicht werden soll, und Drives sind ein Mittel, wie es erreicht wird. Aber Drives sind nicht das, was erreicht werden soll. Das Ziel ist nicht so viel wie möglich zu driven, sondern das Ziel ist so viel Rim Pressure wie möglich. Und auch hier vielleicht den Zusammenhang zu unserer Spacing-Folge. Die effizientesten Looks im Basketball sind A, Freiwürfe, die entstehen durch eine hohe Rim Pressure. Und zweitens Versuche direkt am Korb, was die Definition ist von Rim Pressure. Das heißt, das Ziel der meisten Offenses ist es, zum Korb zu kommen. Und das Ziel einer jeden Defense ist es, so wenig gegnerische Versuche am Korb zuzulassen. Und die besten Defenses sind ja auch die, die so wenig Versuche ihrer Gegner wie möglich am Korb zulassen. Also das Rim Pressure ist das, worum es hier eigentlich in dieser Folge geht. Und Drives sind ein Mittel davon. Ebenso wie Pick and Roll, ebenso wie Transition, ebenso wie Cuts, ebenso wie das und das. Und der Kommentator hätte den Zusammenhang machen sollen zwischen Rim Pressure und Freiwurfrate. Dann wäre es richtig gewesen. Er hätte anstatt von Drives, hätte er aber auch Transition sagen können und Cuts und Pick-and-Roll-Man-Abschlüssen und Post-Ups. Und es hätte genauso wenig Sinn ergeben, was er gesagt hat. Und es hätte genauso wenig da den Zusammenhang. Also hätte er jetzt gesagt, ja, die Lakers nehmen so viele Freiwürfe mehr als ihre Gegner. Komischerweise gehen sie selten zu Post, wenn das quasi gestimmt, also wenn es so wäre. Das hätte er auch sagen können, aber dann hätten wir die gleiche Folge gemacht und er hat halt gesagt, okay, es besteht kein Zusammenhang zwischen der Anzahl der Post-Ups und der Anzahl der Freiwurfrate. Weil Post-Ups sind wieder nur ein Mittel zum Zweck, eines von sehr vielen Möglichkeiten, Rim Pressure auszuüben. Aber es geht hier wirklich, das große Thema dieser Folge ist Rim Pressure, der Zusammenhang von Rim Pressure und Freiwurfrate und wie wird Rim Pressure erzielt.
Die Definition von Rim Pressure, die mir jetzt immer wieder im Kopf rumgeschwirrt ist die letzten ein, zwei Tage. Vielleicht müsste man das zweiteilen. Also zum einen, also meine Idee war, Rim Pressure ist alles, was die Defense dazu zwingt, sich in Richtung des Korbs bzw. in Richtung der Zone zusammenzuziehen.
Yes, das stimmt. Das habe ich vergessen.
Weil
durch Rim Pressure können auch freie Dreier
genau,
entstehen. Du hast
genau.
recht.
Also das zum Beispiel, und das würde eben
deswegen
dann auch
ersetzen
solche.
Ersetzen wir uns so gut. Nicht ersetzen.
Dass wenn du, dass wenn du was vergisst, dann bin ich zur Stelle.
Ergänzen. Ergänzen. Ja, genau.
Das würde dann nämlich auch solche Teams erklären, wie jetzt zum Beispiel die Mavericks letztes Jahr. Ganz weit oben in der Freiwurfrate, aber eben sehr weit unten in der Rim-Frequency. Oder es gibt dann immer wieder solche Teams. Die Mavericks letztes Jahr waren Platz 3 Freiwurfrate, Platz 26 Rim-Frequency. Ich habe jetzt die Zahlen von diesem Jahr nicht mehr im Kopf. Was sind denn die? Also klar, du hattest die Lakers hohe Rim-Frequency. Die Bucks zum Beispiel, Platz 4 in der Freiwurfrate, Platz 17 in der Rim-Frequency. Und sogar, wenn wir das noch ein bisschen ausweiten wollen, wenn wir die Short-Mid-Range noch mit reinnehmen, sind wir bei Platz 30 bei den Bucks. Ganz kurz am Rande. Das ist mir gerade, hat jetzt nichts mit dem Thema zu tun. Die Miami Heat sind auf Platz 29 in der Rim-Frequency und auf Platz 1 in der Short-Mid-Range-Frequency, also so diese Floater-Range.
Das ist schlecht.
Das muss ein Rekord sein, oder? Also das kann doch eigentlich nicht sein. Dass du dermaßen gut darin bist, oder was heißt gut, es ist ja wahrscheinlich nicht so gut, aber dass du dermaßen viele Abschlüsse nimmst aus dieser kurzen Mitteldistanz und aber so wenig es schaffst, diesen einen Schritt weiter zu gehen Richtung Korb, das ist krass. Naja, also klar, das erste Ziel von Rim Pressure oder das erste Gebot des Rim Pressures, wenn man so will, ist es, ich will zum Korb, weil da sind entweder die Abschlüsse effizient oder ich werde gefoult. Aber der zweite Gedanke ist ein bisschen allgemeiner gedacht, ich will Druck auf den Korb ausüben, damit ich die Defense dazu zwinge, sich zusammenzuziehen und dann am Perimeter wieder Freiräume entstehen und Vorteile entstehen lassen kann. Das sind vielleicht so die zwei Säulen des Rim Pressures.
Ja, gefällt mir sehr gut.
Schön. Schön, schön, schön.
Hm.
Ist das gleichzeitig auch ein Schlusswort? Also sind wir ja jetzt quasi da angelangt, wo wir anlangen wollten. Was ist denn das? Was ist denn das Normale? Was ist denn der Infinitiv
ankommen,
dazu?
Ankommen, anlegen.
Ja, aber ich will es ja mit angelangt machen. Anlegen?
Wo wir
ja, wahrscheinlich anlegen.
Angelangt sein
nee,
wollten.
Anlangen. Das ist tatsächlich, das Verb ist anlangen, aber das hört sich ja komplett kacke an, wenn man das einfach so sagt. Naja, wir sind dort gelandet, wo wir landen wollten. Und zwar mit einer wahrscheinlich arbeitsreifen Definition von Rim Pressure und mit der klaren Widerlegung der These, dass Drives und Freiwurfrate klar zusammenhängen, beziehungsweise nochmal eins weiter, mit der Erkenntnis, dass um eine hohe Freiwurfrate zu haben, musst du es schaffen, Rim Pressure auszuüben, auf einer regelmäßigen Basis. Ob du das aber durch Drive machst oder durch Post-Ups oder durch Pick and Roll oder in der Transition oder durch was auch immer es sonst noch so gibt, all die verschiedenen Play-Types, die wir jetzt durchgesprochen haben, ist im ersten Moment egal. Idealerweise bist du natürlich in mehreren dieser Dinge gut. Aber wenn du in einem oder zwei dieser Dinge schlecht bist, heißt das auf keinen Fall automatisch, dass du auch weniger Freiwürfe ziehst oder dass du weniger Rim Pressure hast.
Genau, kenn dein Personal. Und man kann die Lakers für vieles kritisieren, aber sie haben nicht das Personal für ein gutes Driving Game. Das ist einfach so. Wer von denen soll im Halbfeld aus dem Dribbling Vorteile kreieren? Du hast keinen. Austin Reeves kann es nicht, D'Angelo Russell kann es nicht, LeBron kann es nicht mehr. Spencer Dinwiddie, einer der Gründe, warum ich ein Fan bin von der Verpflichtung, ist, dass er das kann. Und dass er aus dem Dribbling durch Drives Rim Pressure ausüben kann und dass wir deswegen vielleicht mehr Drives der Lakers sehen werden, weil er ein besserer Ballhändler ist als die bisherigen Lakers Guards und größer und schneller und stärker und deswegen aus dem Dribbling was entstehen lassen kann. Aber wenn du halt niemanden im Kader hast, der wirklich konstant aus dem Dribbling Vorteile kreiert und Druck auf den Rim ausübst, so wie das zum Beispiel ein Dennis Schröder konnte, letztes Jahr bei den Lakers, den man ja abgegeben hat, dann musst du dein Personal kennen und dann musst du andere Wege finden. Und wenn du einen der besten Post-Up-Bigs der NBA hast, in Anthony Davis, den ich hier an der Stelle auch nochmal loben möchte, die Zeiten, wo Anthony Davis mit Double-Teams nicht klarkommt und massive Probleme hat aus dem Post, seine Kollegen zu finden, sind vorbei. Anthony Davis, wenn er sich in einem Bereich die Saison krass verbessert hat, dann ist es das Sezieren von Defenses mit dem Rücken zum Korb, vom Post oder den Elbows aus. Da hat er gigantische Fortschritte gemacht. Es wäre schön, ich gucke mal ganz kurz seine Statistiken. Ja, 2,6 Assists pro Spiel letztes Jahr, 3,8 Assists dieses Jahr. Das hängt nicht alles damit zusammen, aber das fängt an zu erklären oder zeigt so ein bisschen, dass Anthony Davis als Playmaker und Passspieler deutlich besser geworden ist aus dem Post heraus. Und wie gesagt, kenn dein Personal. Du hast einen klasse Rollman im Team, du hast einen klasse Post-Up-Spieler im Team. Du hast den besten Transition-Spieler in der Geschichte der NBA im Team. Sicherlich nicht mehr in der Prime seiner Karriere, obwohl LeBron vielleicht Richtung Ende seiner Prime gerade. Dann nutzt das. Und das machen die Lakers. Wenn man sie schon für irgendwas loben muss in diesem Jahr, dann kann man sie dafür loben, dass sie ihr Personal kennen und dass sie es mal wieder geschafft haben, wie in jedem Jahr der LeBron-Ära und speziell in jedem Jahr der, fast jedem Jahr der LeBron-Anthony-Davis-Ära, elitär darin zu sein, Druck auf den Rim auszuüben. Ja, was ich halt für mich auch so ein bisschen mitnehme, ist, dass, und das, ich will jetzt überhaupt nicht irgendwie böse reden über diesen Kommentator. Und wie gesagt, es kann ja auch durchaus sein, dass er das irgendwo aufgeschnappt hat und einfach interessant fand und das ohne großen Hintergedanken gemacht hat. Deswegen, ich kenne den Mann nicht, ich habe kein Problem damit. Aber das zeigt mal wieder, wie leicht es ist im Sport, generell im Leben, aber das ufert jetzt wahrscheinlich aus, wenn ich darüber jetzt rede. Aber wie leicht es ist, Sachen so darzustellen, dass es so klingt, wie es dir vielleicht gerade passt. Und im Sport generell oder überhaupt, wenn mit Zahlen gearbeitet wird, dann lassen sich immer irgendwo irgendwelche Zusammenhänge so aufstellen, dass es vielleicht gerade dem Narrative passt. Und dann werden Statistiken, die zwar sicherlich so auch an und für sich richtig sind und nicht irgendwie gefälscht werden oder so, das war ja schon die Wahrheit, was er gesagt hat, aber die lassen sich dann so in den Kontext bringen, dass es vielleicht so passt und dass Sachen in dem Licht dargestellt werden, die so vielleicht nicht stimmen. Das klingt jetzt vielleicht so, als ob mich dieses Thema jetzt so super krass beschäftigt. Also wie ich jetzt hier drüber rede, könnte man denken, ich habe die letzten 3 Wochen nicht geschlafen, deswegen reg mich hier über eine Aussage von irgendeinem Kommentator aus Amerika auf, aber das ist ein Beispiel, wo es jetzt halt mal die Lakers getroffen hat. Es gibt aber genug Beispiele und ich könnte das auch. Also wenn man tief genug in die Statistiken reingeht, dann kann man für jede Meinung, die man hat, irgendwo Zusammenhänge finden und das irgendwie richtig darstellen. Genauso könnte ich das auch in meinen Videos machen. Also ich könnte ein 10-Minuten-Video darüber machen, dass Luka Doncic ein schlechter Pick-and-Roll-Ballhändler ist, wenn ich nur Szenen raussuche, wo er miese Würfe nimmt oder ihm der Ball verspringt oder er riskante Pässe spielt, die dann nicht ankommen oder wo er in der Defense nicht mit zurückgeht. Also ich könnte jetzt ein Video machen, jeder würde zwar wissen, es stimmt nicht, aber anhand dieses Videos könnte es so aussehen, als ob Luka Doncic halt ein echt schlechter Basketballer wäre und deswegen, ja, sollte man immer vorsichtig sein, was man glaubt und ja, Sachen halt hinterfragen und ich finde, das haben wir jetzt hier mit dieser Folge ganz gut gemacht, würde ich mal in den Raum stellen.
Wir könnten ja auch einen Zusammenschnitt dieses Podcasts erstellen mit rückblickend fragwürdigen oder falschen Takes, in dem es dann so aussehen würde, als hätten wir keine Ahnung von Basketball. Wobei ja alle wissen, dass das genaue Gegenteil der Fall ist.
Ja.
Also das ist, würde ich sagen, eine ähnliche Situation. Luca Pick-and-Roll-Ballhändler versus ein Video, in dem es nicht so aussieht, das wäre ja sehr vergleichbar. Aber das ist ja Quatsch. Also wir wissen ja alle, dass wir mit unserem Fachwissen über jeden Zweifel erhaben sind.
Ganz genau. Ja.
Das ist doch ein schönes, bescheidenes Schlusswort, würde ich sagen. Dann können wir zur Trivia-Frage kommen für die heutige Folge.
Genau, also, ich habe mir während der Folge jetzt Trivia rausgesucht. Wir haben relativ viel über Anthony Davis geredet, aber ich weiß nicht, ob mir diese Trivia-Frage von Stathead so gut gefällt. Aber naja, probieren wir es einfach mal trotzdem. In 2014-15 traf Anthony Davis auf diese gesamte Saison gesehen 83%, genau gesagt 15 seiner 18 potenziellen Go-Ahead-Field-Goal-Attempts in den letzten 5 Minuten eines vierten Viertels oder Overtime. Also in der Clutch-Zeit bei möglichen Würfen, die quasi zu einer Führung führten, traf er 15 von 18, was ja eine geisteskranke Quote ist. Mhm. Kannst du den einzigen Spieler nennen, der mindestens 75% solcher Würfe über eine komplette Saison traf, bei mindestens 15 solcher Versuchen? Also, um das kurz einzuordnen, das war anscheinend eine historische Leistung von Anthony Davis in dieser Saison, 15 von 18. Und ich möchte jetzt den einen Spieler hören, der bei einer ähnlich großen Anzahl mal über 75% getroffen hat. Das war nämlich nur einer.
Ist es sehr random oder ist es jemand, den man schon als Clutch-Performer im Kopf haben könnte?
Es ist schon sehr random.
Ach Gott. Dann, ich rate jetzt mal ein, zwei Mal komplett ins Blaue rein und dann kannst du mir vielleicht die Saison dazugeben oder so. Sagen wir Larry Bird.
Nein, aber lass ich mal gucken, ob ich Larry Bird irgendwo finde. Du kriegst nochmal einen neuen ersten Versuch. Es sind Saisons seit 1996 gefragt.
Ah, okay. Ja, dann ist ja klar. Seit 1996. Ja, wahrscheinlich wurden davor diese Klatsch-Sachen gar nicht erhoben, könnte ich mir vorstellen.
Ja.
Seit 96. Naja, also wenn du sagst, es ist random, man denkt natürlich sofort an Jordan, an Lillard, solche, aber die werden es dann wahrscheinlich nicht sein.
Nope.
Vielleicht auch jemand, der ähnlich wie Anthony Davis solche Versuche vielleicht tendenziell näher am Korb nimmt?
Ja, es war nur ein Dreier dabei von Anthony Davis.
Ja, okay. Ein Dreier dabei. Ja, also auch kein kompletter
Non-Shooter. 60% dieser 18 Versuche waren halt auch assisted. Okay, das ist eine ganze Menge.
Von Davis jetzt oder von dem Spieler,
den wir suchen? Nee, von Davis jetzt. Von dem Spieler, den wir suchen, sind es sogar noch mehr.
Shaq?
Nee. Shaq war nicht der Dude, der potenzielle Go-Ahead-Field-Goals machen durfte. Zumindest in seiner Zeit bei den Lakers. Ja, ich hätte halt vorher mal gucken können, was die Antwort ist, weil es ist ein Spieler, über den wir eigentlich nicht reden wollen, über den wir neulich schon nicht reden wollten. 1997 für Utah. Schönes Ding.
Alone.
Yes, genau. Aber es gibt noch ein paar andere, die auch... über einen haben wir heute vorhin schon geredet. In der Headline.
In der Headline? Gobert?
Nein, in meiner Headline. Nein, Mike Conley.
Conley?
Traf 2013-14 für Memphis 11 von 15.
Sieh mal einer an. Klatsch
mal.
Mike Conley, du hast vorher gesagt, einer der underratedsten Spieler diese Saison. Das könnte man vielleicht sogar ausweiten auf seine Karriere, weil ich glaube, viele haben nicht mehr auf dem Schirm, wie gut Mike Conley in Memphis war. Lange Jahre.
Vielleicht mache ich mal ein Video dazu.
Unbedingt. Oder wir machen einfach mal eine Podcast-Folge dazu. Einfach komplett, wie unterbewertet Mike Conley war. Das ist dann eine sehr nischige Folge. Aber
ja. Dann stelle ich Mike Conley mal richtig gut dar. Richtig schön Highlights.
Das war ja doch dieses, Mike Conley war ja lange einer der Spieler, die nie All-Star wurden. Also galt ja dann auch als einer der besten Non-All-Stars ever.
Hm.
Und dann hat er 2020/21 für Utah so eine Mitleids-All-Star-Nominierung bekommen, wenn ich mich richtig erinnere. Also das war dann das Jahr, wo er eigentlich vielleicht nicht unbedingt, war es nicht sogar Injury Replacement wahrscheinlich?
Na, vor allem war es das Jahr, in dem die Jazz die bis dato statistisch beste Offense aller Zeiten halt hatten. In der heutigen NBA wäre es wahrscheinlich irgendwo Average-Liga-Durchschnitt. Aber damals, und da war Mike Conley ein großer Faktor, vielleicht nicht unbedingt All-Star-würdig, aber, also ich weiß nicht, waren Mitchell und Gobert dann auch All-Stars in diesem Jahr für Utah?
Ich bin gerade dabei zu gucken. Ja, Mitchell und Gobert waren auch All-Stars. Also da hatten die Jazz dann drei. Ich meine mich zu erinnern, dass das Injury Replacement war. Da waren nämlich, genau, Devin Booker did not play due to injury, replaced by Mike Conley. Und Devin Booker war aber schon Injury Replacement für Anthony Davis.
Ach.
Also er war das Injury Replacement vom Injury Replacement.
Na, dann ist es okay.
Ja, naja. Aber trotzdem, schön für ihn natürlich. Dann geht er nicht in die Geschichte ein, als jemand, der nie ein All-Star-Team geschafft hat.
Ja, Carmelo Anthony traf 14 von 19 in 2009 für Denver. Das rankt hier auf Platz 3, was die Quote angeht. Und Ricky Davis traf 2007 für Minnesota ebenfalls 14 von 19. Ansonsten vielleicht noch zu erwähnen, LeBron in 2014, 15 für Cleveland. 10 von 15, das war nicht schlecht. Ansonsten Steve Nash, vielen Dank. Tobias Harris traf mal für Orlando in 2015 auch 10 von 15. Jokic 2019, 20, 15 von 25. Nicht schlecht. Ja.
Nicht schlecht.
War jetzt nicht die allerbeste Frage, aber da ist müssen wir uns bei Stathead beschweren. Als ob das die interessanteste Stats-Trivia-Frage ist, die man für Anthony Davis findet.
Ja, doch, vielleicht schon.
Ja, kann sein.
Ich hatte doch AD neulich auch mal bei irgendeiner, war es irgendwie so 2020 Games oder sowas? Bei irgendwas hatte ich Davis mit dabei in einem Spielerpool, meine ich. Aber naja, Leute, wie immer vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wie gesagt, nächste Woche machen wir mal so einen kleinen Contender-Check-In, aber auf eine besondere Art und Weise, nämlich auf eine pessimistische Art und Weise. Wir haben uns vorgenommen, dass wir jeweils eine Liste von Teams mitbringen, die wir weitestgehend in den Contender-Kreis zählen würden. Also Kriterium so nach dem Motto, du wachst auf Ende Juni nach einem Koma und jemand sagt dir, Team XY ist Meister geworden. Die Teams, bei denen wir nicht komplett aus allen Wolken fallen würden, die vielleicht irgendwo so eine einprozentige Chance auf den Titel haben könnten. Da sind wir erstmal gespannt, wie viele Teams das dann jeweils sind bei uns. Und dann haben wir gesagt, jeder bringt ein großes Fragezeichen oder eine Sorge oder einen Punkt, bei dem wir glauben, dass dieses Team sich noch steigern muss. Das heißt, es wird wahrscheinlich eine sehr pessimistische Folge nächste Woche, aber das muss ja auch mal sein. Sonst sind wir hier immer optimistisch und blühend und super drauf. Es geht nicht immer. Geht einfach nicht. Aber bis dahin wünschen wir euch eine sehr, sehr schöne Woche. Und ja, wie gesagt, vielen Dank. Bis nächste Woche. Ciao.
Ciao.
Hallo. Ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.